Heute machen wir mal etwas anderes und nennen es vom seidenen Faden zum gemeinsamen Strang. Kennen Sie Blinkist? Falls nicht, das ist die App, die Sachbücher auf 15 Minuten zusammenkürzt, als Text oder als Audio. Ich nutze sie oft, um zu checken, ob sich ein Buch lohnt. Jetzt gibt's aber ein Buch, zu dem Blinkist noch keinen Blink hat. Schade eigentlich. Es heißt, wie diese Folge, vom seidenen Faden zum gemeinsamen Strang. Geschrieben von meinem Kollegen Eb Schmidt und Steffen Karnett, den geschäftsführenden Gesellschaftern von Growth River. Das Besondere an dem Buch, die beiden haben unsere Arbeit in Romanform verpackt, inspiriert von der Geschichte unseres ältesten Kunden. Namen und Orte sind geändert, aber sehr viel ist tatsächlich genau so passiert. Und weil es eben noch keinen offiziellen Blink gibt, haben wir selbst einen gemacht. Mit ein wenig Unterstützung von KI. Das Ergebnis? Echt okay. Aber nicht ganz perfekt. Die KI macht zum Beispiel aus uns Unternehmensbatmer statt Unternehmensbeatmer. Und aus dem Namen Jordan wird ab und an das englische Jordan. Aber wenn man darüber hinweg sieht, ist die Zusammenfassung wirklich gelungen. Nur eines noch. Heute breche ich eine meiner Podcast-Regeln. Diese Folge ist ein wenig länger als sonst. Gut 18 Minuten für die Buchzusammenfassung plus ein paar Worte von mir. Also ja, wir knacken heute die 20-Minuten-Marke. Aber nur ganz knapp. Und keine Sorge, das bleibt die Ausnahme. Versprochen. So, das war genug der Einleitung. Jetzt geht's direkt in die Buchzusammenfassung.
Stell dir mal vor, du übernimmst ein Unternehmen, das eigentlich Potenzial hat, aber intern total zerstritten ist. Die Zahlen sind schlecht, Stimmung am Boden. Genau das ist so die Ausgangslage in den Textauszügen, die du uns geschickt hast.
Genau.
Die kommen aus einem Buch, das eine ziemlich packende Geschichte über die Rettung einer Firma erzählt und das mit einer speziellen Methode für Teamentwicklung verbindet.
Richtig, es geht um Jordan Seniorenbauten. Das ist ein fiktives Unternehmen, klar, aber die stehen da wirklich kurz vor dem Kollaps.
Okay.
Und die Rettung kommt dann durch externe Begleiter. Die nennen sich selbst die Unternehmensbatmer. Eb Schmidt und Steffen Karnett.
Unternehmensbatmer, der Name ist ja schon Programm.
Ja, genau. Und die bringen ein System mit, das heißt Growth River Operating System. Kommt aus den USA, ist aber hier für den deutschen Mittelstand angepasst.
Mhm.
Und der Kern der Sache ist, es geht nicht zuerst um neue Maschinen oder Excel-Tabellen, sondern es geht um die Menschen, um Vertrauen, persönliches Wachstum. Das soll die Basis für den Turnaround sein.
Okay, unsere Aufgabe heute ist also klar. Wir wollen für dich mal so die Essenz aus diesen Unterlagen ziehen. Was sind die wirklich überraschenden Hebel für Veränderung?
Ja.
Wie funktionieren diese Methoden, also jenseits der Theorie? Und was kannst du vielleicht auch daraus mitnehmen, egal ob du selbst führst oder einfach, verstehen willst, wie man festgefahrene Systeme wieder flott bekommt?
Genau.
Okay, lass uns da mal eintauchen. Die Story fängt also an mit Elke Jordan, der Chefin. Sie hat die Firma vom Vater übernommen und steht jetzt echt mit dem Rücken zur Wand.
Mhm.
Kunden sind unzufrieden, Mitarbeiter hauen ab, im Führungsteam herrscht dicke Luft. Besonders zwischen ihr und diesem langjährigen Betriebsleiter, Johannes Barth.
Ah ja, der Konflikt.
Genau. Der will investieren, sie muss sparen. Klassiker, aber hier scheint irgendwie alles blockiert. Kennst du das Gefühl, wenn man denkt, hier bewegt sich gar nichts mehr?
Absolut, total festgefahren. Und genau da setzen diese Unternehmensbatmer an. Die machen auch von Anfang an klar, Leute, das hier wird keine nette Weiterbildung, kein steriles Seminar.
Okay.
Die nennen das eine Operation am offenen Herzen.
Wow.
Es geht darum, wirklich an die Substanz zu gehen. Ihr Motto ist Team. Trustful expansion to advance matters. Also vertrauensvolles Zusammenwachsen, um die Sache voranzubringen.
Mhm.
Und sie sagen auch ganz deutlich, Veränderung fängt oben an, bei Elke Jordan selbst. Das Ziel? Hochleistung bei niedrigem Puls.
Okay, Operation am offenen Herzen und Hochleistung bei niedrigem Puls, das klingt ja ziemlich intensiv. Was heißt das denn konkret? Also Hochleistung bei niedrigem Puls stelle ich mir so vor, Ergebnisse liefern, klar, aber eben nicht durch Dauerstress und Druck.
Exakt, genau das. Es geht darum, die Energie nicht in internen Kämpfen zu verbrennen.
Ja.
Sondern sie auf den Kunden und die gemeinsamen Ziele zu richten. Und der allererste ganz entscheidende Schritt dafür ist, Vertrauen aufbauen.
Okay, wie machen die das?
Eine Methode, die im Buch eine Riesenrolle spielt, ist eine sehr strukturierte Feedback-Runde.
Ah ja.
Jeder gibt jedem Feedback, aber nach drei ganz klaren Fragen. Erstens, was schätze ich an dir? Zweitens, wie erlebe ich die Zusammenarbeit? Und drittens, was brauche ich von dir?
Okay.
Und das Wichtigste, der Empfänger hört nur zu. Keine Rechtfertigung, kein Ja-Aber.
Nur zuhören.
Nur zuhören und am Ende Danke sagen.
Puh, das klingt ja fast schon erschreckend diszipliniert. Funktioniert sowas wirklich? Oft sind solche Runden ja eher, naja, peinlich oder oberflächlich.
Das ist genau der Punkt. Diese Struktur und die klare Regel, nur zuhören, das macht den Unterschied.
Aha.
Im Buch führt das zu echten Aha-Momenten. Leute, die sich jahrelang irgendwie behakt haben, sprechen plötzlich Wertschätzung aus.
Echt?
Ja. Ein Beispiel, das mir hängen geblieben ist, der Werkstattleiter Klaus Färber, so ein eher rauer Typ, dem kommen wohl die Tränen, als ihm ein Kollege sagt, dass er dessen Ordnungsliebe bewundert. Obwohl die beiden vorher wohl öfter mal aneinander geraten sind.
Wow.
Was hier vielleicht die überraschendste Erkenntnis ist, solche formalisierten Runden können emotionale Blockaden durchbrechen, wo jahrelange informelle Gespräche gescheitert sind. Das ist ein direkter Hebel gegen diese unterschwelligen Konflikte.
Okay, das leuchtet ein. Aber die gehen ja noch einen Schritt weiter, oder? Habe ich das richtig gelesen? Es geht nicht nur um Feedback zur Arbeit, sondern auch darum, sehr Persönliches zu teilen?
Ja.
Ist das nicht riskant in einem Arbeitsumfeld?
Das ist eine berechtigte Frage. Und sicher nicht jedermanns Sache. So auf Anhieb. Die Idee dahinter ist, wir arbeiten besser zusammen, wenn wir den ganzen Menschen sehen. Nicht nur die professionelle Fassade.
Mhm.
Einer der Berater, Steffen Kahnet, geht da mit gutem Beispiel voran. Der erzählt vom Mauerfall, seiner Prägung dadurch, aber auch von einer sehr, ja, einschneidenden spirituellen Ayahuasca-Erfahrung in Brasilien nach einer Lebenskrise.
Ayahuasca. Im Business-Kontext, das ist, ja, das ist definitiv mal was anderes. Zeigt schon, wie unkonventionell die teilweise rangehen.
Absolut. Und es wirkt anscheinend. Der Klaus Färber, der Werkstattleiter, erzählt dann, warum er oft gestresst ist. Er kümmert sich intensiv um seine Enkel, weil die Tochter alleinerziehend ist.
Ach so, ja.
Bodo Bayer, der Konstrukteur, gesteht seine ungelebte Leidenschaft als Jazzpianist.
Mhm.
Aber der Höhepunkt ist wohl Achim Hagedorn, der als totaler Zyniker gilt.
Ja.
Der erzählt stockend vom Tod seines schwerbehinderten Sohnes. Und das verändert natürlich alles.
Oh Mann.
Diese Verletzlichkeit schafft eine ganz andere, tiefere Verbindung. Und erklärt oft auch Verhaltensweisen, die man vorher nur als schwierig abgestempelt hat.
Das kann ich mir vorstellen. Solche Momente, die verändern sicher die Atmosphäre fundamental. Aber wie stellt man sicher, dass diese neue Offenheit dann nicht, naja, die professionelle Ebene untergräbt oder das Vertrauen missbraucht wird?
Das ist genau die Balance, die gehalten werden muss. Es geht ja nicht um therapeutische Sitzungen.
Nein, klar.
Sondern darum, genug Verständnis füreinander zu entwickeln, um Reibungspunkte im Job besser einordnen zu können. Und das führt uns direkt zum nächsten entscheidenden Punkt. Rollenklarheit.
Naja.
Die Berater argumentieren nämlich, dass viele Konflikte gar nicht persönlich sind, sondern aus unklaren Rollen oder Zielkonflikten zwischen Rollen entstehen.
Dafür nutzen sie dieses Business-Dreieck, richtig? Kannst du das kurz erklären?
Genau. Stell dir ein Dreieck vor. Die drei Ecken stehen für die Kernfunktionen in jedem Unternehmen. Entwickeln, also neue Produkte oder Services schaffen, verkaufen, Kunden gewinnen und liefern, Produkte herstellen oder die Dienstleistung erbringen.
Okay, entwickeln, verkaufen, liefern.
Und ganz wichtig, in der Mitte steht der Kunde, denn alles dreht sich ja um ihn.
Logisch.
Und drumherum gibt es dann noch Supportfunktionen, klar. Finanzen, Personal, die diese Kernprozesse unterstützen.
Und was bringt dieses Modell jetzt praktisch?
Es macht halt sichtbar, dass jede dieser drei Ecken eine andere, aber total legitime Perspektive hat.
Mhm.
Entwicklung, will Innovation. Verkauf will Umsatz, am besten sofort. Lieferung will Stabilität und Qualität. Das muss zu Spannungen führen.
Ja, klar.
Die Berater nennen das kreative Reibung.
Kreative Reibung, okay.
Der Vertriebler, der angeblich seine Großmutter verkaufen würde. Und der Produktionsleiter, der immer nur Nein sagt.
Mhm.
Diese Klischees.
Ja, die kennt man ja.
Die entstehen oft genau aus diesen Rollenkonflikten. Und statt sich persönlich anzugreifen, soll diese Reibung bewusst genutzt werden. Als Quelle für bessere, ausgewogenere Entscheidungen. Das ist der Schlüssel, um aus diesem Silo-Denken rauszukommen.
Wie haben Sie das bei Jordan konkret gemacht? Nur das Dreieck aufmalen reicht ja sicher nicht, oder?
Nee, die haben Übungen gemacht. Zum Beispiel die Rollengalerie.
Rollengalerie?
Ja. Da wurden erstmal alle notwendigen Rollen im Unternehmen definiert. Ganz abstrakt, ohne Namen draufzuschreiben. Was sind die Kernaufgaben? Was sind die Verantwortlichkeiten jeder Rolle?
Ah, okay. Erst die Rolle, dann die Person.
Genau. Erst danach wurde geschaut, wer füllt welche Rolle aus. Oft stellt sich dann raus, dass eine Person mehrere Hüte aufhat. Gerade in kleineren Firmen ist das ja oft so.
Stimmt.
Wichtig ist dann das Bewusstsein, aus welcher Rolle heraus argumentiere oder entscheide ich gerade. Das allein kann schon viele Missverständnisse auflösen. Und natürlich braucht es dann auch ein klares Organigramm, das diese funktionalen Rollen widerspiegelt.
Und Egge Jordan, die Chefin, die erkennt dabei auch ihre eigene Rolle im System, oder? Dass sie selbst Teil des Problems war.
Ja, das ist ein schmerzhafter, aber super wichtiger Moment für sie. Sie erkennt ihren Kontrollzwang, ihre Schwierigkeit, Verantwortung wirklich abzugeben.
Ah ja.
Sie hat sich oft in die Rollen anderer eingemischt. Im Buch fällt dann dieser Spruch, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken.
Ouch.
Ja. Das knüpft an das Gesetz des Deckels an. Eine Idee, die die Berater einbringen.
Gesetz des Deckels?
Ja. Das Leistungsniveau eines Teams oder Unternehmens wird immer durch das Denken und Handeln der Führungskraft gedeckelt. Also begrenzt.
Okay.
Ohne Elkes persönliche Entwicklung geht es also nicht voran.
Moment mal, dieses Gesetz des Deckels, das klingt ja fast ein bisschen hart für die Führungskraft. Heißt das, die Mitarbeiter können noch so gut sein, wenn der Chef nicht mitzieht, ist alles umsonst?
So ist die These. Die Führungskraft gibt die Richtung vor, sie prägt die Kultur und setzt die Grenzen dessen, was möglich ist, bewusst oder unbewusst.
Hm.
Wenn die Chefin zum Beispiel Mikromanagement betreibt, ja, dann können die Mitarbeiter noch so eigenverantwortlich sein wollen, sie werden ausgebremst.
Verstehe.
Deshalb ist die persönliche Entwicklung der Führungskraft so zentral in diesem Ansatz. Es geht nicht darum, Schuld zuzuweisen, sondern zu erkennen, wo der Hebel für Veränderung am größten ist.
Okay, das macht Sinn. Die persönliche Entwicklung der Chefin und die Arbeit am Vertrauen im Team sind also die eine Seite. Aber wie gehen Sie die strukturellen und prozessualen Probleme an? Du hattest ja noch andere Werkzeuge erwähnt.
Richtig, genau. Neben dem Business-Dreieck zur Rollenklärung gibt es noch zwei weitere wichtige Diagnosewerkzeuge. Das eine ist die Evolutionsuhr.
Evolutionsuhr?
Ja. Die beschreibt vier typische Entwicklungsstadien von Unternehmen. Von Stadium 1, das nennen die chaotische Flachlandhölle.
Flachlandhölle, okay.
Wo alle mitreden, aber nichts entschieden wird. Über Stadium 2 mit starker, direktiver Führung, zu Stadium 3 mit klaren Bereichen, aber noch Silos, bis hin zu Stadium 4, wo Teams wirklich vernetzt zusammenarbeiten und Konflikte produktiv nutzen.
Und wo war Jordan?
Jordan Senior Bauten wurde zu Beginn auf 10 nach 4 eingestuft, also am Anfang von Stadium 2.
10 nach 4, okay.
Und diese Einordnung hilft halt zu verstehen, welche Entwicklungsschritte als nächstes überhaupt realistisch und notwendig sind. Man kann nicht von I nach V springen.
Verstehe. Und das zweite Diagnosewerkzeug?
Das ist das Denken in Engpässen, basiert auf der Theory of Constraints.
Ah ja, Engpasstheorie.
Genau. Stell dir eine Wandergruppe vor, die ist nur so schnell wie der langsamste Wanderer. Es bringt ja nichts, wenn die Fittesten vorpreschen.
Stimmt.
Man muss dem Langsamsten helfen. Vielleicht Gepäck abnehmen, damit die ganze Gruppe schneller wird. Übertragen auf die Firma heißt das, wo ist der eine Punkt im System ein Prozess, eine Abteilung, vielleicht sogar ein Mindset, der das gesamte Wachstum am stärksten bremst.
Und bei Jordan Seniorenbauten, wo lag da der Engpass?
Ganz klar bei der Liefernfunktion, also in der Produktion und Montage.
Okay.
Sie könnten viel mehr Aufträge annehmen, wenn Sie die Kapazität hätten, die auch pünktlich und in guter Qualität abzuwickeln.
Macht Sinn.
Und diese Erkenntnis ist Gold wert, denn sie sagt dir, wo du Investitionen und Verbesserungsmaßnahmen zuerst ansetzen musst. Mehr Vertriebler einzustellen, bevor die Produktion nachkommt, wäre sinnlos.
Ja, klar. Das wäre so, als würdest du versuchen, mehr Wasser in ein Rohr zu pressen, das an einer Stelle ganz eng ist.
Genau. Du musst zuerst das engste Stück weiten.
Das leuchtet ein. Also erst den Engpass im Liefern beheben, bevor man an anderen Stellen optimiert. Gilt das auch für die Kultur? Kann man sagen, dass zum Beispiel mangelndes Vertrauen auch ein Engpass ist?
Absolut. Das Growth River System hat dafür ein Modell mit 7 Schritten, die aufeinander aufbauen. Schritt 1 ist zum Beispiel überzeugende Vision und Ziele. Schritt 3 ist wirkungsvolles Mindset. Dazu gehören eben Vertrauen, Konfliktfähigkeit, Feedback.
Okay.
Schritt 6 ist dann abgestimmte Strategien. Die Idee ist, du kannst nicht sinnvoll über Strategie, also Schritt 6, diskutieren, wenn das grundlegende Vertrauen und die Fähigkeit, konstruktiv zu streiten, Schritt 3, fehlen.
Ah, verstehe. Die unteren Schritte müssen erst passen.
Genau. Probleme in früheren Schritten blockieren oft den Fortschritt in späteren. Und das mangelnde Vertrauen war bei Jordan definitiv ein solcher kultureller Engpass am Anfang.
Okay, das wird runder. Die Methoden zielen also darauf ab, sowohl die menschliche Dynamik als auch die systemischen Engpässe zu identifizieren und, anzugehen. Und parallel dazu sehen wir die persönliche Reise von Ilke Jordan. Die hat ja nicht nur im Job Stress, sondern auch diese gesundheitlichen Warnsignale, diese Herzstiche.
Genau. Der Arzt findet zwar nichts Organisches, aber es ist ein Weckruf für sie.
Ja.
Sie erkennt, sie muss lernen, loszulassen. Auf sich selbst achten. Achtsamer Umgang mit sich selbst wird es genannt.
Wichtig.
Ihre Freundin Susi spielt dabei eine wichtige Rolle. Die erinnert sie an ihren alten Traum vom Tauchen.
Ah.
Und das Bemerkenswerte ist, das Team unterstützt sie dabei. Aktiv. Die ermutigen sie, sich Auszeiten zu nehmen, übernehmen Verantwortung, damit sie das auch wirklich kann.
Das ist stark.
Ja.
Dieses Loslassen auf Chefebene ist oft erst möglich, wenn das Team signalisiert, hey, wir schaffen das. Du kannst uns vertrauen.
Und diese Kombination Teamentwicklung, systemische Analyse, persönliche Entwicklung der Chefin, das führt dann zum Erfolg.
Laut der Geschichte ja.
Und zwar ziemlich eindrucksvoll. Sie entwickeln ein neues Leitbild mit Fokus auf Nachhaltigkeit.
Mhm.
Der schwierige Techniker Hagedorn, der blüht auf, wird zum Ideengeber und Leiter der Entwicklung. Das ist ein direktes Ergebnis dieser Kombination aus persönlicher Öffnung und klarer Rolle im Business-Dreieck. Das wirkt sich positiv auf die Innovationsfähigkeit aus.
Super.
Bart wird Geschäftsführer, was Elke natürlich entlastet.
Das heißt, die verbesserte Zusammenarbeit und die klareren Rollen führen dann auch zu ganz konkreten geschäftlichen Erfolgen.
Definitiv. Die schaffen es, ihre Abhängigkeit von diesen kirchlichen Aufträgen zu reduzieren, gewinnen ein großes Projekt für Sportstätten,
okay,
übernehmen sogar eine kleine Firma für Notfallsysteme und schaffen sich so ein Alleinstellungsmerkmal.
Nicht schlecht.
Die Transparenz wird erhöht, auch bei den Zahlen, was wiederum Vertrauen schafft. Und am Ende stehen nicht nur bessere Ergebnisse, sondern eben auch Auszeichnungen. Innovationspreis Ruhrgebiet und bester Arbeitgeber NRW 2020.
Wow.
Und eine Mitarbeiterbefragung zeigt wohl 89% Zustimmung. Das ist schon eine Hausnummer.
Das ist wirklich eine beeindruckende Wende. Aber die Geschichte endet ja nicht mit und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, oder? So läuft's ja meistens nicht.
Nein, genau. Und das ist auch wichtig. Die Botschaft ist, Entwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess. Es geht um kontinuierliche Ausrichtung. Man muss immer wieder überprüfen, passen unsere Strukturen noch, leben wir unsere Werte, stimmt unser gemeinsames Narrativ, also die Geschichte, die wir uns erzählen, woher wir kommen, wohin wir wollen.
Ja.
Es gibt immer wieder neue Herausforderungen, auch Rückschläge, aber das Team hat jetzt gelernt, wie es damit umgehen kann.
Wirklich faszinierend. Diese Auszüge zeigen für mich vor allem eins, echte, tiefgreifende Veränderungen in Organisationen ist eben kein technokratischer Prozess, den man mit ein paar neuen Regeln oder einem neuen Organigramm erledigt.
Genau.
Es braucht beides. Die systemische Klarheit und die menschliche Ebene. Vertrauen, Mut, Verletzlichkeit, gemeinsame Werte.
Mhm.
Und ganz entscheidend, die Bereitschaft der Führung, bei sich selbst anzufangen.
Ja, diese Verknüpfung ist absolut der Kern. Die Werkzeuge wie das Business-Dreieck oder die Engpassanalyse, die liefern zwar wichtige Landkarten und Diagnoseinstrumente.
Richtig.
aber zum Leben erweckt werden sie erst durch die Menschen, die bereit sind, sich aufeinander einzulassen, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam zu lernen, auch aus Fehlern und Konflikten. Die Geschichte von Jordan Seniorenbauten macht das, finde ich, sehr, sehr greifbar.
Und das bringt uns zu einer letzten Frage, die du dir vielleicht stellen kannst. Wenn du jetzt mal auf dein eigenes Umfeld schaust, beruflich oder vielleicht sogar privat, wo könntest du da einen Engpass vermuten? Nicht nur den offensichtlichen Prozessengpass wie Rechnungen dauern zu lange, sondern vielleicht eine tiefere Blockade, eine unklare Rolle, ein schwelender Konflikt, mangelndes Vertrauen, vielleicht eine unausgesprochene Erwartung. Was wäre denn, inspiriert durch unsere heutige Auseinandersetzung, ein kleiner, vielleicht mutiger erster Schritt, um diesen Engpass anzugehen? Oder ihn zumindest erstmal sichtbarer zu machen? Denk mal drüber nach.
Na, konnten Sie ein bisschen eintauchen in die Welt der Jordan Seniorenbauten mit all ihren Herausforderungen und Lösungen? Vielleicht haben Sie ja sogar Ihr eigenes Unternehmen an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt. Wenn Sie auf mehr Lust bekommen haben, schauen oder hören Sie gerne ins Originalbuch rein. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, viel Erfolg und viel Spaß beim Lesen oder Hören. Ihr Klaus Krämer.